Ja, wunderbar. Ja, ich möchte meinen Anfang ein bisschen umstricken. Und zwar, der Karl hat eben schon mal von Anfechtung gesprochen. Das haben wir tatsächlich die letzten Wochen immer wieder sehr stark gemerkt. Zum einen, indem halt vom Musikteam Leute weggebrochen sind, krank geworden, andere Termine. Vielen Dank an Anja und Sabine, dass sie so spontan eingesprungen sind. An Eli auch, dass er gekommen ist. Vielen Dank. Und wir haben das Thema Freude uns ausgesucht. Dann ist das mit meinem Vater passiert. Das war so ein Nackenschlag. Und der nächste oder letzte Nackenschlag kam heute Morgen, als Ingetraut anrief, plötzlich sehr stark in Unterzucker gekommen ist und so schlecht dran war, dass er auch mit dem Klino abgeholt werden musste und ins Krankenhaus kommen musste. Das war noch mehr Anfechtung und ja, irgendwie kam so eins zum anderen. Und nicht nur ich, sondern auch die anderen, die jetzt mit so in dieser Organisation von heute sind, wir empfinden das, so blöd sich das anhört, als eine gute Sache. Wir waren letzte Woche auch auf dem Männerabend in Nürnberg, da war der Olaf Latzel und der hat das auch gesagt, wenn ihr Anfechtung spürt, dann seid ihr am richtigen Weg. Und so empfinde ich das gerade auch. Irgendwas wird richtig sein, was wir hier heute vorhaben, denn wenn irgendwie alles nur Mist wäre, dann bräuchte der Teufel uns nicht anzufechten. Und so sehe ich das und genau. Gut, bevor ich mit der Predigt anfange, muss ich gestehen, dass ich es mir ein bisschen leicht gemacht habe. Ich habe nämlich eine Predigt aus dem Internet kopiert. Ich habe die gehört, es ging um das Thema Freude und die hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, da kannst du so unterschreiben, da musst du das Rad nicht neu erfinden und deswegen möchte ich die Predigt in kopierter Form jetzt wiedergeben und denke, das ist schon okay auch so. Ja, es soll ja um die Freude gehen und es soll auch jetzt in diesem Vortrag um die Freude gehen. Allerdings habe ich da auch ein paar Sachen drinnen, die vielleicht so ein bisschen kritisch sind, wo sich vielleicht der eine oder andere in irgendeiner Form wiederfindet. Mir ging das nämlich so und ich muss sagen, ich habe mich da teilweise selber erschrocken bei manchen Aussagen. Und falls dir das auch so gehen sollte, dass du auch das eine oder andere auf dich da beziehen kannst, dann bitte ich mir das nachzusehen. Ich möchte da niemandem irgendwie zu nahe treten. In allererster Linie halte ich die Predigt hier heute für mich, weil ich mit dem Thema Freude auch so wirklich meine eigenen Probleme habe. Ich möchte mit einer Story starten. Und zwar sitzt eine Gruppe junger Männer zusammen in der Kneipe und sie haben eine gute Zeit und plötzlich klingelt das Handy, weil das dann nach einer Zeit nervt, steht irgendeiner auf, nimmt sich das Handy und sagt, ja, Schatz, bist du das? Bist du in der Kneipe? Jo. Schatz, ich stehe gerade vor einem Juweliergeschäft, die haben mein Lieblingsdiamantenkollier und die sind so preiswert wie noch nie. Meinst du, ich könnte es mir kaufen? Wie viel kostet es? Knapp 20.000 Euro. Also wie viel? Na, knapp 30.000. Ausnahmsweise. Aber versuch ja nicht mehr zu bezahlen. Verstanden? Ja, Schatz. Außerdem, Liebster, ich war heute bei unserem BMW-Händler. Die haben mein Lieblings-BMW, mein Traumauto im Angebot, genau mit der Farbe und mit der Ausstattung, die ich mir schon immer gewünscht habe. Was meinst du, ist das nicht ein absoluter Sonderpreis, so ein Schnäppchen von 70.000? Schatz, versuch auf 60 zu handeln. Und in diesem Augenblick wusste die Frau, heute ist alles möglich. Und sie sagt, Schatz, du weißt doch, ich hätte so gerne, dass meine Mutter bei uns wohnen würde. Ich weiß, du willst das nicht, aber können wir nicht wenigstens für 3 Monate den Versuch mal starten? Wenn es nicht klappt, dann kannst du ja immer noch Nein sagen. Was denkst du? Na gut, lass es uns einmal versuchen. Aber wenn es nicht klappt, Schatz, ich danke dir. Ich liebe dich. Ich freue mich auf heute Abend. Ich mich auch. Bis später. Der Mann legt auf, schaut hoch und sieht in Gesichter, die in Schockstarre stehen. Keiner weiß irgendwie so recht, was er dazu sagen soll, wie er darauf reagieren soll. Der Typ blickt fragend in die Runde und sagt, weiß irgendeiner, wem das Handy gehört? Ja, fand ich ziemlich cool, die Geschichte, ganz ehrlich. Es gibt Tage, da gibt es einen Grund zur Freude. Diese Frau hatte an diesem Tag einen. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn der Mann, der tatsächlich zu der Frau gehörte, nach Hause kommt. Ja, irgendwie empfinde ich ganz oft, wenn ich Nachrichten höre oder wenn ich in die Medien reinschaue, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dass wir diese Freudenkultur ja tatsächlich bei uns in Deutschland gar nicht so wirklich leben. Ich empfinde, wir haben ja eine ganz andere Kultur uns angeeignet. Und ich habe tatsächlich gefunden, dass es mittlerweile ein Wort dafür gibt. Das nennt man die sogenannte Empörungskultur. Empörungskultur bedeutet, ich reg mich über alles auf und bilde mir ein, ich kann auch zu jeder Geschichte so meine eigene Meinung bringen, weil ich irgendwie glaube, ich habe das Recht dazu, mich aufzuregen und mich in irgendeiner Form darüber ärgern zu dürfen. Und wir empören uns und wir finden das furchtbar. Und das ist auch furchtbar. Und was die anderen machen, ist furchtbar. Ja, und mittlerweile nimmt das Züge an, dass jeder denkt, er muss irgendwie wütend sein und auf irgendwen sauer sein und sich über irgendetwas beklagen. Und wir können jammern auf einem echt unglaublich hohen Niveau. Wie gesagt, ich sage das zu mir selber, ja, also nicht falsch verstehen. Und meine Frage ist tatsächlich, bringt das irgendwas? Ist das ernsthaft deine Aufgabe, dazu zu sorgen, dass permanent dein Stresslevel auf über 200 liegt? Ist das wirklich hilfreich für das Herz, wenn du denkst, du musst am Ende dich über alles und irgendwie über jeden ärgern? Denk mal gut darüber nach, ob das wirklich ein Lebensstil ist, den du willst. Ich habe mich gefragt, ob die Bibel irgendwas dazu sagt. Und in Psalm 37 habe ich folgende Aussage gefunden. Da heißt es nämlich, erzürne dich nicht über die Übeltäter und beneide nicht die, welche Unrecht tun. Denn wie das Gras werden sie schnell vergehen und wie das grüne Kraut verwelken. Das sind die Verse 1 und 2. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist folgender. Statt dem Bösen so viel Raum zu geben, indem du dich darüber aufregst und ärgerst und es damit immer noch größer machst, hast du tatsächlich überhaupt nichts gewonnen, stimmt's? Ja, wer von euch kennt das, wenn du jetzt schon länger in einer Partnerschaft bist? Also an alle, die jetzt länger miteinander schon verheiratet sind, eine ganz ehrliche Frage an euch. Welcher dieser Punkte, über die ihr euch jemals gestritten habt, hat einen wirklich richtigen Ewigkeitscharakter und haben die Welt verändert? Wisst ihr, wie die ehrliche Antwort ist? In der Regel war das Mist. Das war überhaupt nicht wichtig. Das hat dein Leben nicht wirklich verändert. Hat das Leben der anderen nicht verändert. Hat die Weltpolitik nicht verändert. Hat am Ende nur Herzleid gebracht und dem anderen permanent den Adrenalinspiegel nach oben schrauben lassen. Auf Deutsch, immer dann, wenn wir denken, wir müssen uns, ja, weil der andere scheinbar alles falsch macht, darüber aufregen, ändern wir ehrlicherweise nichts. Ja, wie viele von euch, die ihr Eltern seid, habt ihr euch schon mal über die Worte und die falschen Dinge eurer Kinder aufgeregt? Wie kannst du nur? Ich habe es dir immer schon gesagt. Das sind dann solche Aussagen, die dann schon mal fallen. Das Coole daran ist, dass Kinder uns helfen, uns einen Spiegel vor Augen zu halten, ja, wie wir selber sind. Weil irgendwoher müssen die Kinder das haben. Und das sind nicht immer Schule, Freunde, Gemeinde oder so weiter. Ja, aber es ist natürlich cool, wenn wir immer wieder irgendwas finden, warum dann doch die anderen schuld sind. Die Bibel sagt aber, habe ich gerade gelesen, erzürne dich nicht. Hört doch mit diesem Lebensstil auf. Der macht dich nicht wirklich glücklich. Und auch das sage ich wieder in erster Linie zu mir. Und jetzt kommt die Antwort, die steht direkt im Vers danach, nämlich im Vers 3. Also, erzürne dich nicht, war die Aussage, sondern vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Lande, bleib zuverlässig und treu. Und ich fand diese Perspektive großartig. Wenn du wirklich Dinge hast, die du beklagenswert findest, dann pack sie an und sei du die Veränderung. Nochmal, wenn es irgendwas gibt, worüber du dich ärgern willst, dann pack es an und sei du die Veränderung. Denn wir haben tatsächlich in unserem Leben immer die Wahl. Wir können uns darüber aufregen oder wir können sagen, was wäre, wenn wir einen positiven Gegenpol setzen würden? Was wäre, wenn ich den Weg der Freude wählen würde? Und ich habe mich gefragt, wieso lieben wir das eigentlich so, zu meckern und zu jammern? Warum leben wir in Deutschland auf einem unglaublich hohen Niveau und wir sind, so sagen Fachleute, Deutschland ist das Superklage- und Meckerland? Und ich dachte mir, warum können wir das eigentlich so gut? Weil wir alles besser wissen, weil wir so toll sind, weil wir alles können oder woran liegt das? Und ich glaube, es hat mehrere Gründe. Und ich habe mal versucht, so ein bisschen darüber nachzudenken und vielleicht geht dir das ja auch so. Das Erste, was ich feststelle, ist, wer klagt, wird am Ende bedauert. Du Armer, geht dir nicht so gut, ne? Geht dir schlecht, oder? Meckern und sich beklagen hat immer diesen Touch in sich, oh, hoffentlich bedauert mich irgendwer, oder? Es ändert nicht wirklich was in deinem Leben. Das Zweite, was ich entdecke, ist, wenn wir jammern und uns beschweren und uns beklagen, dann müssen wir das Problem nicht anpacken, weil es geht uns ja so schlecht. Wir können ja tatsächlich, es geht uns ja so schlecht, dass wir tatsächlich davon leben, dass die anderen uns bedauern. Und wem es so bedauernswert geht, der muss nichts ändern. Ehrlicherweise hilft dir das aber auch nicht und es lässt dich genau dastehen, wo du bist. Ich habe noch was rausgefunden. Wenn du meckerst und jammerst, kannst du eine Menge Freunde gewinnen. Das ist echt so. Gleich und gleich gesellt sich gern. Fang mal an zu jammern und dann staunst du, wie viele Leute plötzlich mitjammern. Ist auch spannend, ne? Ja, ist Hammer, wer sich da alles so zusammenrottet. Und dann habe ich das Vierte entdeckt. Vielleicht kennst du das auch. Wenn einer anfängt, über irgendetwas zu jammern, dann muss der Nächste eine noch schlimmere Geschichte haben und noch was dabei packen. Und wenn der Fünfte dabei ist, dann denkst du, ja, übermorgen geht die Welt unter. Jammern und Klagen hat eine Dynamik, die dich am Ende wie in so einem Strudel nach unten zieht. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Gott uns überhaupt keine Option zum Jammern lässt. Bei Jesus gibt es eine Geschichte, da ist ein Mädchen ziemlich krank und am Ende stirbt sie sogar. Und als Jesus da ankommt, ist seine erste Tat, die er tut, er schmeißt als allererstes die Klagemänner und die Klagefrauen raus. Und ich glaube, dass das eine Haltung ist, die du brauchst, um in deinem Leben tatsächlich diese Freude zurückzufinden. Dass du dich von denen trennst, die nur ein Ziel haben, nämlich dich permanent mit ihrem Gejammer und Gemecker nach unten zu ziehen. Ja, mir gefiel diese Geschichte. Da sind zwei Bauarbeiter, sie sitzen morgens zusammen und packen ihr Frühstück aus und der Erste macht seine Butterbrotdose auf und sagt, Igitt, Mettbrötchen, furchtbar. Der andere sagt nichts und isst seine Brote. Der nächste Tag kommt, dasselbe Spiel, Frühstückspause, der Erste öffnet wieder seine Dose und was sagt er schon wieder? Igitt, schon wieder Mettbrötchen. Der andere sagt wieder nichts, weil er nicht noch zusätzlich Öl ins Feuer gießen will. Der dritte Morgen kommt, sie sitzen wieder beide zusammen, er macht wieder seine Dose auf und was sagt er? Genau, Igitt, Mettbrötchen, ekelhaft. Der andere hat echt Erbarmen mit ihm und sagt, boah, wenn du Mettbrötchen nicht magst, wieso sagst du deiner Frau nicht, sie soll mal was anderes machen? Der Mann guckt ihm an und sagt, wie meiner Frau? Ich mache mein Frühstück immer selber. Ja, ich finde das deshalb spannend, weil, ganz ehrlich, wenn du dich über bestimmte Dinge ärgerst, dann ist wer dafür zuständig, sie zu ändern? Die anderen, ne? Nein, die Wahrheit ist, du bist verantwortlich. Jeder ist selber verantwortlich. Wenn du irgendwas in deinem Leben merkst, wo du sagst, das will ich auf gar keinen Fall, dann bist du der Schlüssel, der es verändern kann. Thomas, kannst du mir gerade mein Wasser von der Fensterbank geben? Und dann kannst du wählen, ob du dich dein Leben lang darüber beklagst, Dankeschön, oder ob du es anpacken willst. Ja, und du kannst immer wählen, ob du dich dein Leben lang darüber beklagen willst oder ob du es anpacken willst und sagst, ich will lernen, den Weg der Freude zu wählen. In Psalm 22,9 sagt die Bibel, so übergib doch deine Klagen an den Herrn. Der wird dir helfen, denn er lässt dich nicht im Stich. Also, wohin willst du mit deinen Klagen und Jammern gehen? Was ich merke, es hilft nichts, wenn du Koalitionen versuchst zu knüpfen mit anderen, die dann auch klagen und jammern, die helfen dir dann nicht raus. Sondern du brauchst eine Lösung dafür, stimmt's? Und jetzt kommt die Lösung und ich fand sie großartig. Ja, wir alle kennen die Geschichte. Israel war 70 Jahre in Gefangenschaft geraten, weil sie ohne Gott unterwegs sein wollten. Ja, und der Herr hat tatsächlich dazu zugestimmt. Sie wurden in die Gefangenschaft gebracht, jedenfalls ein ganz großer Teil. Und die, die da blieben in Jerusalem, die erlebten eine Stadt, die keine Mauern mehr hatte, die nur noch brach lag. Und die übrig gebliebenen versuchten 70 Jahre lang irgendwie die Mauern von Jerusalem wieder aufzubauen. Aber es klappte einfach nicht. Schließlich kam ein Typ, der hieß Nehemia. Und Nehemia brachte seine Leute mit und sie wollten wenigstens versuchen, die Schutzmauer um Jerusalem wieder aufzubauen. Aber nach einer gewissen Zeit merkten sie, oh, die Kraft lässt nach, unsere Möglichkeiten sind nicht wirklich da, die Feinde sind riesengroß. Und mitten in dieser Phase, wo sie sagen, oh, wir haben überhaupt gar keine Chance, die Feinde sind so mächtig, die Schwierigkeit ist so unglaublich groß und die Umstände sind so mega schlecht, da kommt Gottes Wort in ihre Situation. Und das Wort Gottes heißt, sorgt euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das steht in Nehemia 8, Vers 10. Gott kommt zu diesen Leuten und sagt, ey, ich gebe euch zwei Möglichkeiten. Ihr könnt weiter sorgen, was nicht cool ist. Ihr könnt euch weiter beklagen, dass die Schwierigkeiten da sind. Ihr könnt euch weiter über die Umstände beschweren oder ihr entdeckt den anderen Weg, dass ihr euch nämlich mit mir verbinden könnt und dass meine Kraft dazu ausreicht, euch in einen Lebensstil der Freude zu setzen, weil ihr mit meinen Möglichkeiten arbeitet. Ja, wir können das wählen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel auch für diese aktuelle Zeit, für jede Situation, in die du kommen wirst. Es werden genug Schwierigkeiten in diesem Jahr auf dich zukommen und du wirst jedes Mal überlegen können, was willst du? Den Weg des Jammerns, den Weg des Klagens oder vielleicht lieber den Weg zu gucken, Gott, wo sind deine Möglichkeiten? Wo sind deine Schlüssel, wo sind deine Hilfen, wo sind deine übernatürlichen Stärken, die du uns in diese Situation hineingeben willst? Ja, ich habe noch eine Story. Pastor Benson hat sie erzählt und auch die fand ich echt ziemlich cool. Er war mit seiner Tochter, wenn er auf dem Weg zur Kirche war, immer auf dem Highway 544 unterwegs. Und an einem Tag fährt er mit seiner kleinen Tochter da wieder vorbei und auf einmal sieht er, dass auf diesem Gartenstück, das hin zeigt zur Straße, ein riesiges Schild aufgebaut wurde. Und auf diesem Schild steht, wenn Sie glücklich sind, hupen Sie bitte einmal. Die Tochter sieht das beim Vorbeifahren und sagt, Papa, jetzt musst du hupen. Und der Papa, weil er natürlich der Tochter den Spaß nicht verderben will, bäm, haut einmal auf die Hupe. Ja, und je öfter sie daran vorbeifahren, irgendwann war es ein richtiges Ritual. Immer wenn man am Schild vorbeifährt, was muss man machen? Einmal hupen. Irgendwann hat Pastor Benson sich was überlegt, nämlich, wieso hat überhaupt irgendwer so ein eigenartiges Schild in den Garten gestellt? Also er fährt von seinem Highway ab, fährt in die Straße rein und sucht das Haus, wo im Garten dieses Schild steht. Und er findet das Haus und er klingelt fröhlich. Ja, und als er klingelt, macht ihm ein Typ auf und er stellt sich vor und er sagt, ich habe Ihr Schild gelesen, ich wollte doch mal hören, ob es dahinter irgendeine Story gibt. Der Typ, ein ehemaliger Footballtrainer, sagt ihm, Herr Pastor, meine Frau ist schwer an Krebs erkrankt und die Ärzte geben ihr nicht mehr lange. Und sie ist so in Depressionen gefallen und ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Und er sagt, eines Morgens hatte ich plötzlich einen Gedanken. Wie kann ich ihr helfen, Lebensfreude zurückzugewinnen? Und das war der Grund, dass ich angefangen habe, dieses Schild zu machen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, Schatz, immer wenn du einen Hupen hörst, gibt es jemanden, der gelernt hat, dass das Leben glücklich machen kann. Und immer wenn du das hörst, sagt es dir, es gibt einen Grund, nicht aufzugeben, es gibt einen Grund zu leben. Und er sagt, das war eine spannende Geschichte. Als das erste Mal ein Hupen kam, lag meine Frau im Bett und sie nahm sich mit letzter Kraft einen Zettel und einen Stift und machte einen Strich. Und er sagt, jetzt sind wir ein halbes Jahr mit diesem Schild im Garten unterwegs und wir können gar nicht so viele Striche machen, wie es hupt. Und sie ist rausgekommen aus ihrer Depression. Die Story geht so weiter, dass die beiden zusammen in die Kirche des Pastors gekommen sind und sie hat den Krebs 16 Jahre lang überlebt. Ja, warum ist das so? Sie haben eine Wahl getroffen. Und die Wahl war, ey, wir entscheiden uns fürs Leben, nicht für den Tod. Wir entscheiden uns bewusst, den Weg der Freude zu gehen und nicht den Weg der totalen Beraubung. Und das ist, glaube ich, der Grund, was Gott so gerne in unsere Herzen reinsetzen möchte. Wenn es irgendeinen Grund gibt, sich zu freuen, dann ist der Grund doch der, dass wir von Gott geliebte Kinder sind. Stimmt's? Wenn es einen Grund gibt, sich zu freuen, dann ist das doch der, dass unsere Vergangenheit aufgearbeitet wurde, weil Gott uns seine Vergebung geschenkt hat. Wenn es einen Grund zur Freude gibt, dann doch, dass Gott uns seine Hilfe anbietet und sagt, ich bin bei euch, bis der letzte Tag gekommen ist. Der Grund der Freude ist doch der, dass wir mit dem Heiligen Geist beschenkt wurden, der ein Geist der Freude ist, dass wir im Reich Gottes leben können. Das Reich Gottes, das sagt Römer 14, das Reich Gottes ist ein Reich mit Gerechtigkeit, mit Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14, Vers 17. Wenn Jesus irgendwo hingegangen ist, dann heißt es war Freude in der Stadt. Warum war das so? Jesus selber ist der Grund der Freude. Und wir sind verbunden mit dieser Kraft der Freude. Wofür entscheidest du dich diesen Tag? Mit wem oder was willst du verbunden sein? Wenn ich in die Bibel reinschaue, dann gibt es oft ja einfach mega starke Beispiele, die mich echt begeistern. Da gibt es einen Propheten, der heißt Habakuk. Und dieser Prophet lebt in einer Zeit des totalen Niedergangs Israels. Sie werden permanent von den Feinden belagert, sie werden ausgeplündert, das Volk hat überhaupt keine Perspektive mehr nach vorne zu gehen und der Prophet schreibt folgenden Satz, steht in Habakuk 3. Wir leben in den Tagen der Drangsal, wir sind angegriffen von den Feinden. Unsere Feigenbäume bringen keinen Ertrag mehr. Der Weinstock hat keine Früchte. Die Frucht des Ölbaums gibt es nicht mehr. Die Felder sind alle geplündert und die Schafe sind aus den Hürden gestohlen und es gibt kein Rind mehr in unseren Ställen. Also ein typisches Bild, ein Land wurde ausgeplündert und es gibt keine Perspektive. Was wäre jetzt die normale Reaktion, die man erwarten würde? Vielleicht, dass der Prophet zu jammern und zu klagen beginnen würde und sagen würde, oh Herr, was ist eigentlich los? Jetzt hört euch mal an, was er sagt. Das ist der nächste Satz. Kannst du nachlesen in Habakuk 3. Kapitel, Vers 18. Ich will mich freuen in dem Herrn. Ist nicht zu glauben, oder? Nochmal. Ich aber will. Das heißt, nicht die Umstände sind so nett, es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als fröhlich zu sein, sondern er trifft eine Entscheidung. Ich aber will mich freuen an dem Herrn. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung. Ich will diesen Weg der Freude gehen. Ich entscheide mich zu sagen, Umstände hin, Umstände her, ich glaube, dass dieser unglaublich gute Gott für mich einen richtig guten Weg hat. Vollkommen egal, was die Umstände bringen. Und wir merken plötzlich, dass das eine ganz andere Lebensqualität hat. Jammern und klagen und untergehen ist einfach. Da brauchst du eigentlich gar nichts zu machen. Aber in der Situation aufzusteigen und zu sagen, ich richte meinen Blick nach oben, bewusst auf Gott, auf seine Freude, das hat was mit innerer Größe zu tun. Und da habe ich was von Gott her verstanden. Da spüre ich, wie dieser Geist in mich hineinkommt und damit beginnt, mir Gottes Perspektive zu sagen. Und ich habe eine richtig gute Hiobsbotschaft gefunden. Und normalerweise sind Hiobsbotschaften ja eher negativ geprägt. Ich habe aber jetzt hier mal eine positive. Auch mal schön, ne? Also, in Hiob im 5. Kapitel steht folgender Text. In 6 Bedrängnissen wird Gott dich retten. In 7 wird das Böse dich nicht antasten. In Hungersnot wird er dich vom Tod erlösen und im Krieg vor der Gewalt des Schwertes. Vor den Angriffen der Zunge wirst du geborgen sein. Vor der Verwüstung musst du dich nicht fürchten, wenn sie kommt. Denn in Verwüstung und Dürre wirst du lachen, weil der Herr dein Schutz ist. Hiob 5, Verse 19 bis 24. Ja, was für eine Perspektive das ist. Klar, es gibt Bedrängnis, das ist doch überhaupt gar nicht die Frage. Das wäre auch vollkommen unrätlich, das zu leugnen. Ja, es gibt schwierige Zustände, auch das ist überhaupt nicht das Thema. Und ja, es gibt das Böse in dieser Welt und ja, es gibt einen Teufel, der dich angreifen will. Auch das ist alles nicht die Frage. Aber die Frage ist, worauf richtest du deinen Blick? Und hier kommt es ziemlich deutlich zum Tragen. Du wirst deine Freude und dein Lachen wiedergewinnen, wenn du lernst, dich auf diesen großartigen Gott einzulassen. Und die Frage an uns ist immer, wie groß ist unser Gott? Wie groß ist dein Gott in dir? Wenn dein Problem größer ist als Gott, dann hast du wirklich ein Problem. Hiob hier in diesem Text entdeckt das und sagt, ja, es gibt all diese Bedrängnisse. Aber Leute, unser Problem ändert doch nichts an der Größe unseres Gottes, oder? Er hat gesagt damals am Kreuz, es ist vollbracht. Und niemand konnte seinen Sieg wegnehmen und niemand konnte die Auferstehung verhindern und das, was Jesus getan hat, auch nur in irgendeiner Form schmälern. Das ist der Gott, dem du dienst. Du hast immer die Möglichkeit, den Weg der Freude zu wählen. Du hast immer die Möglichkeit, dich auf die Seite Gottes zu schlagen. Wir haben doch Gott auf unserer Seite, oder nicht? Der Allmächtige ist doch auf unserer Seite. Und wenn du das wirklich tief in deinem Herzen verstehst, dann merkst du, es gibt überhaupt gar keine Entscheidung, wo wir uns fürs Jammern und Klagen entscheiden sollten, sondern wir sind von Gott privilegiert, uns für die Freude zu entscheiden. Weil der, der alles überwunden hat, der den Sieg in der Tasche hat, das ist unser Vater im Himmel. Ja, und das ist die Perspektive, für die du dich entscheiden darfst. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch schon mal von Henri Nouwen gehört hat. Er ist ein christlicher Schriftsteller und er hat eine Auszeit in seinem Leben genommen. Und in dieser Auszeit, da ist er in eine Einrichtung gegangen, wo behinderte Menschen, sowohl geistig als auch körperlich behinderte Menschen, gemeinsam mit gesunden Menschen zusammengelebt haben. Und er sagt, das war wahrscheinlich eine seiner prägendsten Zeiten überhaupt. Und er beschreibt folgende Szene. Claude, also einer der Männer, die da waren, hatte den unlogischsten Verstand, dem ich jemals begegnet bin. Und wahrscheinlich ist dies das erste und letzte Mal, dass er in einem Buch erwähnt wird. Er konnte Fragen stellen wie, wie spät ist Orange? Oder wie war morgen? Aber was er auch tat, er hatte seine ihm eigene Weisheit inne. Eines Tages waren wir mit einer Gruppe am Strand. Es war ein besonders schöner Tag. Claude zog mit einem Stock einen großen Kreis in den Sand und malte in den Kreis alle möglichen Zeichen. Jean-Pierre fragte ihn, was soll das sein? Und mit einem breiten Lächeln im Gesicht sagte Claude, das ist die Sonne. Sehr gut, sagte Jean-Pierre. Nun lass mal sehen, ob du auch die Freude malen kannst. Claude schaute sich angestrengt um. Sein Blick richtete sich in die Ferne, dann drehte er sich einmal im Kreis, schließlich wandte er sich an Jean-Pierre und sagte wieder mit einem breiten Grinsen im Gesicht, dafür ist hier nicht genug Platz. Ja, cooler Gedanke, ne? Die Sonne habe ich noch hingekriegt, aber für die Freude reicht's nicht, da ist zu wenig Platz. Die ist viel zu groß. Ja, ich wünsche dir, dass du diesen Gedanken wirklich in dein Herz reinnimmst, dass diese Freude, die Gott für uns hat, durch Jesus so unendlich groß geworden ist, dass du immer, völlig egal in welcher Situation du bist, Du kannst dich entscheiden zu sagen, oh Gott, ich hole von dir. Ich hole nicht von den Menschen, ich hole nicht von den Umständen, sondern Gott, ich hole von dir diese Freude. Und Paulus schreibt das im 15. Kapitel im Römerbrief triumphal, wo er sagt, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Ja, wörtlich steht da eigentlich, lasse überfließen mit aller Freude euren Glauben. Gott hat nicht nur ein bisschen Freude für dich, sondern immer im Überfluss. Und die Herausforderung, die ich spüre bei mir selber, ist immer wieder, ey, es ist so leicht zu jammern, es ist so leicht, sich zu empören und zu beklagen, aber tatsächlich ist das unterste Level. Gott hat ein völlig anderes für uns. Er sagt zu dir, verbinde dich doch mit meiner Kraft, hol doch meine Stärke, entscheide dich doch, mich anzuschauen und zu sehen, wie meine Freude dein Leben verändert. Entdecke doch, dass es einen völlig anderen Lebensstil gibt, mit dem du echt den Unterschied machen kannst. Und das ist es, was ich ja heute beten will, dass du für dich sagst, dieses Jahr wird eine Menge Höhen und Tiefen haben, wird eine Menge Herausforderungen haben, aber ich lege mich hier und heute fest, ich will den Weg der Freude gehen. Ich will echt den Unterschied machen und sagen, ey, ich glaube an diesen Gott, der meine Stärke ist, der meine Kraft ist, und mit der Freude an meinen Herrn werde ich die Umstände besiegen. Also auf wen möchtest du dein Augenmerk lenken? Wenn du lange genug die Freude anguckst, macht sie was mit deinem Herzen. Das ist der Grund, warum Jesus sagt, richte den Blick auf mich, schau meine Freude an, schau meine Möglichkeiten an, und sie werden dein Herz und deine Lebenshaltung verändern. Amen.